Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Endlich kein Fluglärm mehr. Nicht nur wegen der Pandemie, es sind ja seit Monaten deutlich weniger Flieger unterwegs am Himmel, sondern wegen der Schließung des TXL, des Berliner Flughafens Tegel. Ihr hört hier im Podcast zum Update heute von Holger, der vor über 10 Jahren mit Freunden zusammen ein Haus in Pankow gebaut hat, in der Hoffnung, dass 2 Jahre später dort Ruhe ist.
Ja, zunächst erstmal 2011 sind wir eingezogen und es gab ja die erste Verschiebung im Herbst 2011 hin zu 2012 im Mai. Da hat niemand sich so richtig was dabei gedacht, weil ja, solche Bauprojekte haben halt ihre Verzögerung.
Wow, und dann hat es nochmal 8 Jahre gedauert. Er ist dann zwischenzeitlich ausgezogen. Seine Geschichte hört ihr hier bei uns in dieser Podcast-Episode. Außerdem schalten wir auf die Kanarischen Inseln. Da sind in den vergangenen Tagen wieder tausende Menschen angekommen, die vom Kontinent Afrika in die EU wollen, die in Spanien Asylanträge stellen wollen. Dieses Jahr sollen es schon fast 15.000 Menschen sein. Und der Seeweg ist da noch viel gefährlicher als auf dem Mittelmeer. Immerhin kommen die Menschen in so kleinen Holzbooten über den Atlantik, sind teils tagelang unterwegs. Und was sie dann auf den Kanaren erwartet, das hört ihr hier im Update-Podcast. Rahel Klein aus dem Update-Team, hallo.
Hallo.
Wir sprechen gleich über sehr schlaue Hunde.
Vor allem Border Collies, die wirklich sehr schlau sind und nicht nur Kommandos sehr, sehr gut befolgen können, sondern auch Namen ihren Spielzeugen zuordnen können.
Und ein paar dieser Hunde machen momentan bei einer Genius Dog Challenge in Ungarn mit. Da wollen Forschende den schlauesten Hund der Welt finden. Auch das hört ihr hier im Podcast zum Update am 12.11.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Endlich Ruhe, endlich kein Fluglärm mehr. Die Menschen, die in der Einflugschneise des TXL leben, des Berliner Flughafens Tegel, die freuen sich. Am Samstag sind die letzten regulären Flüge dort gestartet und gelandet. Seitdem ist Schicht. Wie fühlt sich das jetzt an für die Menschen, die dort leben? Holger Lück hat zusammen mit seinem Freund vor 10 Jahren ein Haus in Berlin-Pankow gebaut. Direkt in der Einflugschneise des Flughafens in weiser Voraussicht. Da hieß es ja noch, der neue Flughafen BER, der wird bald fertig, Tegel schließt, aber wie wir wissen, ist es dann anders gekommen, es hat ewig gedauert, BER ist jetzt erst fertig und Holger hat es nach ein paar Jahren dann nicht mehr ausgehalten und ist weggezogen. Jetzt will er wieder zurück. Hallo Holger.
Hallo Ralf.
Als ihr damals so vor rund 10 Jahren euer Haus dort gebaut habt, hattet ihr euch das wahrscheinlich etwas anders vorgestellt mit Berlin-Tegel, oder?
Ja, man konnte zum damaligen Zeitpunkt 2009, als wir das alles begonnen haben, eigentlich davon ausgehen, dass der neue Flughafen BER 2011 fertig sein würde und wir in etwa zu demselben Zeitpunkt da einziehen würden. Und man hat sicherlich nicht erwartet, dass dann eine derartige Verzögerung auftreten würde. Ja, das stimmt.
Du hast dann ein paar Jahre dort gelebt. Wie war das Leben mit dem Fluglärm für dich? Beschreib mal, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, zunächst erstmal 2011 sind wir eingezogen und es gab ja die erste Verschiebung im Herbst 2011 hin zu 2012 im Mai. Da hat niemand sich so richtig was dabei gedacht, weil ja, solche Bauprojekte haben halt ihre Verzögerung. Und so richtig erschrocken waren wir erst, als wir im Mai 2012 dann feststellten, wow, hier läuft offensichtlich gewaltig etwas schief auf diesem Flughafen. Und zu dem Zeitpunkt in etwa begannen dann auch tatsächlich erst die richtig intensiven Flüge, denn viele Airlines hatten quasi ihren Flugplan komplett erweitert in Bezug auf den BR und haben dann diesen Flugplan im Wesentlichen auch aufrechterhalten, nur den haben sie dann halt ab Tegel geflogen und nicht ab BR.
Wenn du nach oben geschaut hast, wie groß war das Flugzeug dann schon für dich und wie laut?
Naja, also Tegel hatte eine Besonderheit. Tegel ist ja gebaut worden, der Tegeler Flughafen, der jetzt geschlossen wurde. In den 70er Jahren, da hatte man relativ wenig Platz in West-Berlin, also hat man die Nord- und die Südbahn des Flughafens direkt nebeneinander gelegt. Die sind nur 200 Meter voneinander entfernt, was das Problem mit sich brachte, dass man nicht parallel starten und landen konnte. Also hat man eine Bahn für den Start verwendet, eine Bahn für die Landung und wir lagen unter der Startbahn. Das heißt, wenn die Flugzeuge in unsere Richtung, Richtung Osten gestartet sind, dann hatten wir die Flugzeuge so 300, 400 Meter Höhe über uns und wenn man dann so Dezibel gemessen hat, war man bei 80, 85 Dezibel. Das ist ungefähr der Lärm eines Presslufthammers.
Ja, ihr habt auch einen Garten. Konnte man da überhaupt draußen sitzen und entspannen tagsüber?
Man konnte draußen sitzen, man konnte nur immer nicht dann reden, wenn ein Flugzeug langflog. Und das heißt, man hat sich daran gewöhnt, dass wenn die Flugzeuge starteten, dass man dann im Zweifelsfalle, wenn gerade wieder so ein Flugintervall war, dass man so alle 90 Sekunden das Gespräch kurz unterbrochen hat.
Wann war der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, das halte ich nicht mehr aus, ich gehe?
Naja, da gab es so verschiedene Phasen. Ich habe mich gerade jetzt am Sonntag, als wir zusammen mit Freunden dann standen und den letzten Flieger Richtung Paris verabschiedet haben, darüber unterhalten, dass jeder so seine eigene Tiefphase hatte. Sehr wenige waren da stoisch. Also ich habe schon 15, 16 gemerkt, es geht nicht mehr. Das, weil der Flugverkehr dann tatsächlich ab 2012 ja extrem sukzessive zugenommen hat. In dem Zeitraum 2017, als ich dann gesagt habe, es geht nicht mehr, haben die Airlines auch begonnen, Flüge von Schönefeld, dem zweiten Flughafen in Berlin, abzuziehen, gen Tegel, weil klar, es war natürlich auch attraktiv für viele Berliner, von der Innenstadt aus zu fliegen, und das war dann schlicht nicht mehr auszuhalten. Also morgens ab um 6 für eine halbe Stunde lang alle 90 Sekunden einen Flieger über den Kopf, der da quasi durch die Wohnung fliegt, das ging nicht mehr für mich.
Jetzt ist Ruhe, wie fühlt sich's an?
Traumhaft ruhig. Also ich habe schon wieder übernachtet da, und es ist halt ein ganz anderes Wohnen. Man hat plötzlich das Gefühl, dass es einen Grund hatte, warum man damals da ein Haus zusammen mit Freunden gebaut hat, mit Garten, weil man hat tatsächlich eine ruhige Wohnlage, wie man so schön sagt.
Die jetzt wesentlich mehr wert ist, wo keine Einflugschneise mehr bei euch ist, richtig?
Ja, also ich bin jetzt kein Immobilienmakler. Wenn man zusammen in der Baugruppe, das haben wir gemacht, mit Freunden ein Haus baut, dann baut man ja nicht, weil man verkaufen will. Und das ist dann wie bei Aktien. Der Wert realisiert sich ja erst, wenn man verkauft. Also mit Sicherheit ist es keine schlechte Anlage, aber das ist also vielleicht beruhigend fürs Alter irgendwann. Aber ich will da eigentlich drin wohnen. Deshalb habe ich da irgendwann mal mit Freunden das Haus gebaut.
Holger, genieß die Ruhe.
Danke, danke. Werde ich. Hoffentlich lange.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei Hunden, da ist das ja manchmal wie bei Kindern, ne? Jede Hundebesitzerin, jeder Hundebesitzer denkt, ah, ich habe den tollsten, den klügsten Hund. Sache wie bei Kindern. Wobei, wenn man eine Bulldogge hat, da weiß man, glaube ich, die sind relativ dumm. Wobei, es gibt bestimmt auch schlaue Bulldoggen. Aber dann gibt es halt Hunde, da muss jeder zugeben, dass die wirklich extrem schlau sind. An einer Uni in Budapest, da suchen Forschende gerade über die Genius Dog Challenge nach dem schlauesten Hund der Welt. Könnt ihr euch auf YouTube oder auf Facebook anschauen, diese Challenge. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Wie genau läuft diese Challenge ab?
Also die Forscherin der Eötvös Loránd University in Budapest, die haben in den letzten gut 2 Jahren 6 Hunde aus der ganzen Welt gecastet, die besonders schlau zu sein scheinen. Die kennen nämlich die Namen von ganz vielen von ihren Spielzeugen. Also Whisky, das ist ein Hund, der da mitmacht. Das ist ein Border Collie aus Norwegen, und der kann rund 100 seiner Spielzeuge namentlich zuordnen. Und in dieser Challenge jetzt müssen die Hunde gegeneinander antreten. Die hatten vorher eine Woche Zeit, die Namen von 9 Spielzeugen zu lernen, und in der Challenge jetzt werden die dann abgefragt. Das hört sich dann ungefähr so an.
So the next toy is going to be silver. 3, 2, 1, send your dogs.
Silver.
Ja, also die Besitzerinnen und Besitzer sagen dann also eine von diesen Forscherinnen vorgegebenen Spielzeugnamen zu den Hunden. Die müssen dann rüber in einen anderen Raum laufen, die Hunde, wo die dann diese neu gelernten Spielzeuge liegen haben. Und dann müssen sie halt das richtige Spielzeug zu ihren Besitzerinnen wieder zurückbringen.
Und dann wird geschaut, welcher Hund das besonders gut macht, besonders schnell macht.
Genau, also und ob er halt auch das richtige Spielzeug dann mit dem richtigen Namen verbinden kann.
Was sind das für Hunderassen?
Es sind alles Border Collies, so wie Whisky, also jetzt bei dieser Challenge. Shani Drawer, die leitet dieses Forschungsprojekt, die hat mir gesagt, dass sie zwar auch schon mal einen Yorkshire Terrier und auch mal einen belgischen Malinois hatten, die Namen Objekten zuordnen konnten, aber meistens sind es wirklich Border Collies, weil die in vielen Bereichen einfach sehr, sehr intelligent sind, sagt Shani Drawer.
They are very good in reading body language and following instructions of owners. They're also very motivated, which is a very important thing, because a lot of dogs, even if they are smart, they don't show it because they just are not so motivated to do what you want them to do. And Border Collies are very motivated to get the toys and get the praise of their owner and stuff like that.
Ja, also Border Collies sehr, sehr bemüht auch, wirklich das zu machen, was du denen sagst. Es gibt da jetzt auch keine besondere Methode, wie Border Collies das lernen. Die BesitzerInnen spielen einfach mit denen, sagen die Namen der Spielzeuge dabei, und dann merken die sich das offenbar völlig intuitiv. Und das können halt nach derzeitigem Stand fast keine anderen Hunderassen.
Labradore, die können ganz gut was zurückholen, eine Ente oder so, die geschossen wurde. Golden Retriever, die können gut kuschelig sein für Kinder. Denen kann man sowas nicht beibringen?
Nein, also wahrscheinlich eher nicht. Shani Drawer und ihr Team, die haben das mit sehr vielen unterschiedlichen Hunden wirklich ausprobiert. Und bei kaum einem hat das so richtig geklappt. Die wissen bisher auch nicht, warum das so ist. Sollte da draußen irgendwer einen Hund haben, auch eine Bulldogge, whatever, der das kann, der kann sich gerne bei den Forschenden melden. Die freuen sich.
Jetzt ist das natürlich privat eine tolle Show-Einlage, wenn man Leuten was zeigen kann, was der eigene Hund so alles drauf hat. Aber warum ist das wichtig für die Forschung?
Also das Team der Uni in Ungarn, die sagen halt, Mensch und Hund sind sich in vielen Bereichen ja sehr ähnlich und die wollen dadurch eben mehr über die Sprache zwischen Mensch und Hund rausfinden und auch mehr über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mensch und Hund rausfinden. Und es könnte halt auch positive Effekte auf das Training von Hunden haben, sagt Drawer.
This could also have practical implications for dog trainers, because there does seem to be a qualitative difference between how dogs understand commands that are actions and how they understand objects. And this is why there a lot of people tell me, yes, my dog knows a lot of words, but they're actually meaning actions, not names of objects.
Ja, es ist also offenbar ein ganz entscheidender Unterschied, ob ein Hund jetzt ein Kommando versteht, also zum Beispiel Sitz, und das dann mit einer Handlung verknüpft, oder ob er halt eine Bezeichnung, also Namen, also zum Beispiel Ball, mit einem konkreten Objekt in Verbindung bringt. Und Letzteres scheint halt viel komplizierter für Tiere zu sein. Und da wollen die Forschenden jetzt eben rausfinden, warum das so ist.
Könnten Hunde dann auch Namen von Menschen lernen, ganz viele unterschiedliche?
Ja, ich meine, dein Hund früher, der konnte das ja offenbar auch, hast du ja schon gesagt. Und das sollte auch, also Shani Drawer, die sagt, ja, das sollte bei bestimmten Hunderassen eigentlich möglich sein.
So, wie lange geht die Challenge jetzt?
Geht bis zum 16. Dezember. Die Hunde müssen jetzt erstmal zeigen, dass sie die Namen von 6 Spielzeugen innerhalb von einer Woche gelernt haben. Das läuft gerade. Danach werden es nochmal 12 Spielzeuge, die sie innerhalb von einer Woche die Namen lernen müssen. Und dann will man eben schauen, ja, wie gut die Border Collies das geschafft haben. Challenge gibt es immer mittwochs auf Genius Dog Challenge auf YouTube und Facebook wird es live gestreamt.
Wer ist der schlauste Hund der Welt? Forscher und Forscherinnen einer ungarischen Hochschule versuchen das bei der Genius Dog Challenge herauszufinden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schon das Mittelmeer kann natürlich sehr gefährlich sein und tödlich. In den vergangenen Jahren sind tausende Menschen, die in der EU eine neue Heimat gesucht haben, im Mittelmeer verschwunden oder gestorben. Das sagt das UN-Flüchtlingshilfswerk. Noch gefährlicher ist der Atlantik. Und trotzdem versuchen es auch hier Tausende in Holzbooten, die alles andere als atlantiktauglich sind. Sie kommen aus Senegal, Gambia, Guinea, über den Atlantik zu den Spanischen Kanaren. Dieses Jahr schon weit über 10.000 Menschen. Und vor allem diese Woche sind wieder viele, viele Menschen gekommen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Marc Dugge ist gerade auf den Kanaren, auf Gran Canaria. Wie ist die Situation dort bei dir?
Ja, es sind tatsächlich immer mehr gekommen in den letzten Tagen. Gerade auch am Wochenende waren es mehr als 2.000. Damit haben wir jetzt so 14.000, 15.000 Ankömmlinge in diesem Jahr. Wir übersteigen dann hier auf Gran Canaria schon die Ziffern aus dem Jahr 2006. Damals waren ganz besonders viele Migranten mit Booten von dem afrikanischen Kontinent her angekommen. Seitdem hatte es die spanische Guardia Civil zusammen mit den afrikanischen Ländern geschafft, die Migrantenströme einzudämmen. Aber jetzt sind sie wieder da. Und sie kommen wirklich zu Tausenden.
Wo kommen sie momentan unter?
Ganz unterschiedlich. Also erstmal, wenn sie ankommen, von der Küstenwache ja, aufgenommen werden oder von der Seenotrettung, werden sie erstmal in eine Hafenmole verbracht, in Arginegin, hier auf Gran Canaria beispielsweise. Das ist momentan so der Brennpunkt dieser neuen Krise. Dort sind zeitweise über 2000 Menschen auf einem ja, Steg untergebracht worden in Militärzelten. Sie schlafen dann dort auf Wolldecken. Betten gibt es dort nicht, auch wegen Corona einfach wahnsinnig schwer momentan alle zu bewerkstelligen, versichern die Rettungskräfte. Die Menschen werden dort erstmal getestet auf Covid, um zu gucken, gibt es da Positive drunter. Wenn sie positiv sind, werden sie erstmal isoliert. Sonst werden sie weitergebracht, entweder in Sammelunterkünfte, die aber auch schon voll sind, oder in leerstehende Hotels, von denen es ja zurzeit auch viele gibt.
Warum nehmen die Menschen diesen Weg auf sich, der wirklich extrem gefährlich ist?
Ich denke, aus den gleichen Gründen wie eh und je, weil sie auf der Suche sind nach besseren Perspektiven, weil sie hoffen, in Europa eine bessere Zukunft zu haben. In der Vergangenheit haben sie es eben oft über die Mittelmeerroute versucht, also zwischen Marokko und Spanien, also Andalusien, diese relativ enge Meerenge von Gibraltar zu überqueren. Das ist immer schwieriger geworden. Dort hat also Spanien und hat auch Marokko seine Küstenwache immer stärker im Einsatz. Frontex ist dort unterwegs. unterwegs. Und insofern bleibt als Nadelöhr im Moment wirklich nur diese Atlantikroute, die eben aber auch besonders gefährlich ist. Im Moment sind die Meeresbedingungen noch einigermaßen zuträglich, deswegen wagen es gerade so viele. Aber trotzdem, wie viele es nicht schaffen, das werden wir nie erfahren. Darüber gibt es keine Zahlen.
Du hast mir mal erzählt, dass Flüchtlinge, die im spanischen Festland ankommen, dort relativ schnell wieder zurück nach Nordafrika geschickt werden können, weil es bestimmte Abkommen mit Ländern Nordafrikas gibt. Was ist mit den Menschen, die auf den Kanaren ankommen? Die kommen ja aus ganz anderen Regionen Afrikas.
Ja, auch da gibt es natürlich diese Rückführungsabkommen mit Mauretanien beispielsweise. Auf diesem Land kommen gerade sehr viele. Das sind jetzt nicht alles Mauretanier, es sind auch viele Marokkaner beispielsweise, die den Weg von dort aus wählen. Und die werden tatsächlich auch jetzt wieder abgeschoben. Das kritisieren auch Menschenrechtsorganisationen. Sie sagen hier, bevor überhaupt wirklich die Identität der Menschen zweifelsfrei festgestellt wird, bevor sie mit einem Anwalt sprechen können, um über ihre rechtliche Situation Auskunft zu bekommen, werden sie quasi schon ins Flugzeug geschickt und wieder zurückgebracht nach Mauretanien und von dort dann wieder eben auch abgeschoben in die anderen Länder, in den Senegal beispielsweise oder nach Marokko. Das prangern jetzt Menschenrechtsorganisationen sehr lautstark an hier im Moment. Und ich denke aber, dass wir das auch in Zukunft noch häufiger sehen werden, dass diese schnelle Rückführung dann wieder auch normal werden wird. Zwischen Marokko und Spanien gab es die immer, deswegen sind viele Marokkaner nicht gekommen. Und der spanische Innenminister Grande Marlaska will jetzt am 20. November auch nach Marokko reisen, um zu gucken, wie man diese Verfahren wieder beschleunigen kann und wie man da wieder Normalität herstellen kann.
Wie ist die Stimmung bei den Menschen, die auf den Kanaren leben?
Sehr unterschiedlich. Also ich nehme schon sehr viel Gastfreundschaft tatsächlich wahr, sehr viel Solidarität von Canarios. Da gibt es also auch Bilder von Menschen, die die Menschen quasi jubelnd begrüßen tatsächlich am Strand. Ich habe auch vor ein paar Tagen an einem Sportplatz mit einer Barbesitzerin gesprochen, wo sehr viele Migranten Fußball spielen, weil sie sonst auch einfach nichts anderes zu tun haben. Und sie sagte, ja, super, dass die hier sind, machen keine Probleme. Sie wissen allerdings auch, die Canarios, dass viele Menschen dann eben auch weiterziehen werden aufs spanische Festland und dann wahrscheinlich auch in andere Länder, zum Beispiel nach Frankreich oder Italien oder auch nach Deutschland. Viele hält es gar nicht in Spanien. Aber trotzdem, auch hier gibt es wachsenden Widerstand von vielen Menschen, die sagen, die illegale Migration ist schlecht, es schadet uns, wir können dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Wir fühlen uns auch alleingelassen von der spanischen Regierung mit diesem Problem. Und die gehen dann teilweise auch hier auf die Straße, ja teilweise auch befeuert durchaus von der spanischen extremen Rechten, die da auch Präsenz zeigt.
Marc Dugge, auf Gran Canaria. Auf den Kanaren sind diese Woche tausende Menschen angekommen, die sich in kleinen Booten auf den Atlantik gewagt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja erstmal undenkbar, dass Deutschland wieder Soldatinnen und Soldaten hat, eine Armee hat. Am 12. November 1955, heute vor 65 Jahren, da wurde dann aber doch die Bundeswehr gegründet. In Berlin vor dem Schloss Bellevue hat es zum Jahrestag heute ein feierliches Gelöbnis gegeben mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und er hat unter anderem gesagt, dass die Bundeswehr im Alltag der allermeisten Deutschen ja fast unsichtbar geworden ist.
Doch wie viel von dieser Realität nehmen die Deutschen eigentlich wahr? Wer erfährt davon? Wer interessiert sich denn dafür? Es droht ein freundliches Desinteresse, eine Gleichgültigkeit, die dem Vertrauen zwischen Bundeswehr und Gesellschaft jedenfalls nicht dient.
Hat Steinmeier damit recht? Woher kommt dieses mögliche freundliche Desinteresse, wie er es nennt? Darüber sprechen wir mit jemandem, der die Bundeswehr und ihre Geschichte sehr gut kennt. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte an der Uni Potsdam und hat vor kurzem das Buch Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik veröffentlicht. Hallo, guten Abend, Herr Neitzel.
Hallo, guten Abend, Herr Günther.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Gibt es wirklich ein gewisses Desinteresse, freundliches Desinteresse an der Bundeswehr bei uns Deutschen?
Ja, der Ausspruch kommt ja von Herrn Köhler, vom Bundespräsident Köhler, und wir müssen das differenzieren. Das sagen Wissenschaftler immer, aber wir müssen schon darauf verweisen, dass in Umfragen die Bundeswehr auf ein Allzeithoch kommt. Also war viel positiver, schneidet sie ab, als vielleicht noch in den 80er Jahren oder in den Debatten zur Nachrüstung. Und das heißt aber nicht, dass sagen jeder nun ständig in seinem Alltag die Bundeswehr im Kopf hat, aber er hat wahrscheinlich auch nicht die Feuerwehr im Kopf oder andere gesellschaftliche Gruppen. Die Bundeswehr sind unter 2% der Bevölkerung Und sie spielen in der Tat im Alltag der meisten Menschen keine Rolle. Daran werden wir nichts ändern können.
Aber wenn man zum Beispiel in den USA unterwegs ist, man ist da in irgendeinem Supermarkt und dann kommt ein Soldat rein, dann sagen die Menschen thank you for your service und sind stolz sozusagen auf ihre Soldaten. Warum haben wir hier in Deutschland eigenartiges Desinteresse, würde ich gar nicht sagen, sondern Verhältnis zur Bundeswehr? Ja. Liegt das noch an unserer Geschichte, am Nationalsozialismus?
Ja, wir haben eben eine andere Geschichte als die USA und wir haben eben den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust und die Verbrechen sozusagen im Nacken und das hat natürlich eine massive Veränderung im Verhältnis zum Militär die Folge. Im Kalten Krieg, aber vor allen Dingen dann ab 1990. Im Kalten Krieg war ja noch sozusagen eine militärische Bedrohung da, die fiel seit 1990 weg und man hat jetzt mehr denn je die Streitkräfte vom Frieden her gedacht und glaubte, also richtige Soldaten brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, wir machen Retten, Schützen, Helfen und das sind eigentlich so bewaffnete Entwicklungshelfer. Afghanistan hat uns dann eines Besseren belehrt, aber nach wie vor ist das Hauptproblem eigentlich, um das sich alles dreht, wie halten wir es eigentlich mit Kampfeinsätzen, also eigentlich mit dem Kern der Aufgaben von Streitkräften und damit haben wir Deutschen ein Problem.
Ja, wir wissen aber auch momentan gar nicht so richtig viel, Sie wissen das natürlich, aber wir wissen momentan, sind Soldatinnen und Soldaten im Gesundheitswesen unterwegs und helfen den Gesundheitsämtern, aber sonst als Friedensarmee noch ein bisschen in der Welt unterwegs, brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr?
Tja, also da würden natürlich die strategischen Analysten sagen, um Gottes Willen, wir leben in einer viel unsicheren Welt, die Demokratien geraten überall global unter Druck, sagen ist das Ende der Hoffnung, dass die liberale Demokratie ausdehnt. Wir haben Staaten wie China, wie Russland, die großen Probleme in Afrika. Also da würde jeder Analyst sagen, um Gottes Willen, Europa muss auch in der Lage sein, seine Werte zu verteidigen, seine Interessen zu verteidigen. Und Europa hat nun mal den größten Staat in der Mitte, Deutschland. Die müssen einen Beitrag leisten. Aber das Interessante ist ja, dass es eben ein Gap gibt zwischen dem strategischen Analysten, also einem Think Tank etwa, und dem normalen Gefühl der Bundesbürger. Und die fühlen sich eben nicht bedroht, weil wir liegen nun mal in der Mitte Europas. Wir sind nicht im Baltikum oder wir sind nicht sagen an der Südgrenze oder dergleichen. Und das ist ein ganz großes Problem. Wie soll ich es meinem Kind erklären? Also kognitiv wissen wir das und wird gesagt, auch von vielen Parteien ja zugegeben, aber das Gefühl der Bürger ist eben nicht so, dass wir bedroht sind.
Sie haben die Kampfeinsätze gerade angesprochen. Wir haben nun mal eine Armee, die direkt dem Bundestag unterstellt ist. Das heißt, unsere Abgeordneten müssen die Soldatinnen und Soldaten in Krisengebiete schicken. Haben wir deswegen generell ein Problem mit Kampfeinsätzen oder liegt das auch noch an unserer Geschichte, dass wir da wirklich uns immer zurückhalten?
Also ich glaube, der Parlamentsvorbehalt ist nur ein Punkt, denn es ist eigentlich ein Teil eines größeren Problems von Politik und Gesellschaft insgesamt. Wir weichen eigentlich bislang, auch gerade in den letzten 16 Jahren, besonders der Frage aus, wofür wir eigentlich Streitkräfte brauchen. Und das hat natürlich auch was mit dieser Kanzlerin zu tun, die da, glaube ich, ein eher zurückhaltenderes Verhältnis hat. Da gab es andere Kanzler in der deutschen Geschichte, die da offensiver waren. Und das ist natürlich auch eine schlimme Sache, nicht? Mit Kampfeinsätzen will niemand etwas zu tun haben. Mhm. Kämpfen, töten, sterben ist eine schwierige Sache, aber da müssen wir einfach ehrlicher werden. Entweder zu einer Friedensmacht werden, die eben ja de facto die Kampftruppen abschafft, oder dann aber auch bereit sein, im äußersten Notfall Kampftruppen einzusetzen, wenn uns das sinnvoll erscheint. Dann müssen die aber auch einsatzbereit sein und dann müssen wir auch akzeptieren, dass es einen Willen zum Kampf geben muss. Und da schon bei den Worten, die ich jetzt nenne, wird vielen wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen. Mhm. Und da merken wir, dass wir zwischen diesen beiden Polen hin und her lavieren und nicht zu einer klaren Haltung kommen.
Weniger lavieren, sondern eher entscheiden, sagt Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte über die Bundeswehr, die heute 65 Jahre alt wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Roboterwölfe, die Bären verjagen. Das ist so eine Überschrift, da klickt man auch gerne drauf, um dann Fotos zu sehen von diesen Roboterwölfen, die dann doch eher lustig aussehen. Kunstfell, rot blinkende Augen, eine Werwolfmaske, alles bewegt sich eher ruckelig, inklusive diesem Geräusch. Ja. Diese Monster stehen am Feldesrand und an Stadträndern auf der japanischen Insel Hokkaido und sollen wilde Bären vertreiben. Frau Lindemann, was halten Sie von der Methode?
Ja, diese Methode kann eine Zeit lang sicherlich gut gehen, aber ob es auf Dauer wirkt, das möchte ich bezweifeln.
Das ist Heike Lindemann am Deutschlandfunk Nova Telefon, die sich bestens auskennt, sowohl mit Wölfen als auch mit Bären. Sie ist Biologin, Tierpflegerin und stellvertretende Parkleiterin im alternativen Bärenpark Vorbis in Thüringen. Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Sie glauben, diese lauten Geräusche und diese Blinklichteraugen, die schrecken die Bären vor allem ab. Warum?
Weil das was Ungewohntes ist und Bären sind sehr, sehr vorsichtige Tiere. Alles, was ihnen nicht bekannt vorkommt, da sind sie erstmal sehr vorsichtig und bleiben davon erstmal weg.
Ja, also wäre ein Wolf eher bekannter und wenn dann ein echter Wolf stehen würde, würde der Bär nicht abhauen?
Wenn der Wölfe kennt, vermutlich nicht. Also ist nicht so, dass Bären automatisch Angst vor Wölfen haben.
Es gibt ja diese Videos mit Bären auf der Veranda in Kanada und in den USA oder ein Bär geht mal baden im Pool und die Menschen filmen das dann und versuchen, die Bären zu verjagen. Was ist denn die beste Taktik, um solche Tiere zu verjagen?
Also in dem Fall sollte man auf jeden Fall lieber mal im Haus bleiben und den Bären im Pool belassen und dann eben Experten rufen, die vielleicht dann mit entsprechend ausgebildeten Hunden arbeiten oder eben auch mit Schreckschüssen, mit Gummigeschossen und Ähnlichem, die eben sowas einsetzen, um den Bär zu verjagen und ihm Angst einzujagen.
Haben Sie schon mal sowas Ähnliches mitbekommen wie solche, ich sag mal, Monster-Roboter-Wölfe? Gibt es andere Taktiken irgendwo auf der Welt, um Bären von Städten fernzuhalten?
Also es gibt eine ganze Menge Methoden, um eben überhaupt Tiere fernzuhalten, egal ob Wolf oder Bär. Das ist eben auch oft mit Blinklichtern, mit Duftstoffen zum Teil, ja, mit auch Geräuschen, Radiospielen etc. Aber das ist eben alles etwas, was eine Weile lang sehr gut gehen kann, was aber dann eben auch irgendwann zu einem Gewöhnungseffekt führt, sodass die Tiere sich dann eben doch dran gewöhnen und dann trotzdem kommen.
Oftmals. Wer ist mutiger, der Bär oder der Wolf? Wer kommt den Städten näher?
Das kann man schlecht sagen. Also es sind beides sehr vorsichtige Tiere. Der Wolf ist ein Tier, was sich normalerweise gerne fernhält von Städten, was aber auch lernen kann. Wenn es wo was zu fressen gibt, kommt er auch. Der würde eher dann sehr vorsichtig agieren. Wahrscheinlich würden sie es gar nicht wahrnehmen. Den Bären merkt man dann schon eher, weil er einfach mehr Krach macht und eben irgendwas aufrupft, weil er mehr Kraft hat, um eben an Mülleimer zu kommen und sowas. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass eins der Tiere vorsichtiger ist als das andere.
Ist Ihnen mal ein Bär zu nahe gekommen?
Mir bisher noch nicht. Also bei uns ist es ja so, dass die Tiere alle hinter Gittern leben und wir sorgen schon dafür, dass sie dort auch bleiben. Und in der Natur habe ich eigentlich nur von ganz ferne mal Bären gesehen oder deren Kothaufen gesehen. Mehr eigentlich nicht. Weil ich eben auch das gemacht habe, was man in Bärengebieten durchaus tun sollte, dass man nicht ganz leise ist, sondern schon mal auf sich aufmerksam macht, damit der Bär weiß, man ist auch da.
Was für ein Bärengebiet war das, damit ich da nicht hinreise?
Das war kein sehr gefährliches Bärengebiet, da waren nicht viele Bären. Das war in Skandinavien einmal und in Estland.
Heike Lindemann vom alternativen Bärenpark Vorbis in Thüringen. Ich danke Ihnen.
Bitte, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist zu so einer Standardfloskel geworden mittlerweile. Die USA sind ein gespaltenes Land, hört man immer wieder, sieht man immer wieder. Auch schon vor Donald Trump war das ehrlich gesagt so. Diese Spaltung wird durch so einen polarisierenden Präsidenten aber umso deutlicher. Das war eben so in den vergangenen 4 Jahren. President-elect Joe Biden sagt aber, er wolle diese Spaltung überwinden und die Menschen versöhnen. Ehrlich gesagt hatten Trump und Obama vor ihm auch schon mal solche Reden gehalten, aber hat irgendwie nichts gebracht über die Jahre. Die Herausforderung bleibt, mehr als 70 Millionen Menschen haben für Trump gestimmt, sogar mehr als bei der letzten Wahl vor 4 Jahren. Die Fronten bleiben verhärtet. Was kann man tun? Gibt es Ideen, wie Joe Biden es tatsächlich schaffen könnte, die Zerrissenheit in der Gesellschaft zu überwinden? Der Frage ist Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben nachgegangen.
It's time for us to come together as a nation to heal. My responsibility as president will be to represent the whole nation.
Der President-elect Joe Biden präsentiert sich in seinen ersten Reden als Heiler einer gespaltenen Nation.
We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans.
To unify, das soll eines der Leitmotive seiner Präsidentschaft sein.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Biden bietet Versöhnung an, geht offensiv auf die republikanischen WählerInnen zu. Doch lässt sich allein mit solchen Willensbekundungen die Spaltung einer Nation überwinden?
Ich glaube grundsätzlich, dass eine Versöhnung möglich ist.
Das sagt Jan Kalbitzer. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Buchautor.
Aber das erfordert, dass man dem Gegenüber seine Würde lässt. Also Versöhnung auf Augenhöhe funktioniert nur dann, wenn auch das Gefühl einer Gleichberechtigung da ist.
Kalbitzer meint, den Worten sollten im weiteren politischen Dialog auch Taten folgen. Er setzt da zunächst auf die klassische Rezeptur. Die AnhängerInnen der Demokraten sollten die Argumente der Republikaner anhören und nicht von vornherein als abseitig oder reaktionär abwerten. Selbst die von jemandem wie Rick Santorum, einem erzkonservativen Republikaner, der gegen Abtreibung und Homo-Ehe wettert.
Dass man trotzdem vernünftig mit so jemandem diskutiert über konservative Werte, wenn man das nämlich nicht tut, dann verliert man ganz die Möglichkeit, so einen Anschlusspartner zu haben auf der anderen Seite.
Bei Beleidigungen, persönlichen Angriffen oder Hetze sollte man zwar eine Grenze ziehen, ansonsten gelte, Unification funktioniere nur, wenn auch solche Positionen angehört werden.
Andererseits sehe ich das Problem darin, dass es viel darum ging, jetzt kommt die Wahrheit wieder. Jetzt geht es wieder um Fakten und das war ja im Prinzip eine implizite Spitze auch gegen Donald Trump.
Eine solche Spitze kam zum Beispiel von Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer ersten kurzen Rede.
You chose hope. And unity, decency, science, and yes, truth.
Trump sei ein Lügner, sagt Harris hier. Und obwohl das ja bewiesen ist,
darf man nicht vergessen, dass sich viele Menschen mit ihm identifizieren. Und das ist problematisch. Man kann nicht einerseits sagen, ich will Versöhnung, ich will für alle da sein und gleichzeitig eine Person und auch dann natürlich indirekt dessen Wähler lächerlich machen.
Donald Trump hat ja auch deshalb so viel Zuspruch erfahren, weil er nicht die Sprache der vermeintlich liberalen Politelite spricht, sondern die rohe Sprache seiner WählerInnen. Weil er sich vom vermeintlich klügeren, wissenschaftsbasierten und besseren Argument des Establishments nicht hat einschüchtern lassen. Ein Beispiel? Seine Klimapolitik. Wissenschaft spielte dabei eher keine Rolle, sondern unter anderem die Bedürfnisse seiner Wählerschaft im Rust Belt, alte, aber auch umweltschädliche Industriejobs zu erhalten. Seine Positionen und damit seine Wählerschaft im Nachhinein zu degradieren oder gar zu demütigen, sagt Psychotherapeut Kalbitzer, eine schlechte Idee. Genauso wie einfach zu sagen,
wir sind großmütig und geben euch die Möglichkeit, nachdem ihr vorher rumgeschrien habt, jetzt auch Teil der Gemeinschaft zu werden, so funktioniert es einfach nicht. Sondern man muss andersrum hingehen und sagen, haben wir wirklich die ganze Zeit recht gehabt oder kann es auch sein, dass wir mehr hätten fragen müssen?
Nicht die Demütigung des Gegners, sondern eigene Demut sei jetzt nötig, um aufeinander zuzugehen. Allerdings, sagt Kalbitzer, uns fällt es meist ziemlich schwer, inneren Abstand zur eigenen Haltung einzunehmen.
Oft ist es so, dass wir schon Überzeugung haben, mit der wir groß geworden sind, die durch unsere Prägung entstanden ist oder Menschen, die wir bewundern. Und dass wir glauben, dass die objektiv richtig ist, weil wir sie uns nachträglich mit guten Argumenten hergeleitet haben.
Und auflösen könne man diesen Prozess nur, wenn man mit Menschen spricht, die eine andere Meinung haben. Dafür müssen wir aber erstmal akzeptieren, dass andere Leute auch eine andere Meinung haben. Vielleicht müssen die Leute in den USA die vielbeschworene Spaltung ja auch gar nicht in allen Bereichen überwinden. Gewisse Unterschiede machen uns Menschen nun mal aus. Die Ungleichheit akzeptieren, keiner kommt sich in die Quere, kann manchmal auch seine Vorteile haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.